Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So ticken Pflanzen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Heute reden wir über Schatten. Auf die Idee gebracht hat mich die Leonie, mit der habe ich mich vor ein paar Wochen auf Insta ausgetauscht. Leonie, an dieser Stelle, Grüße gehen raus an dich. Du planst einen Schattengarten. Das hat mich auf die Idee gebracht, mal ein bisschen über die dunkle Seite des Gartens hier im Podcast zu reden. Ja, weil viele Gärtner, vielleicht auch du, die verbinden Blumen und schöne Pflanzen mit Sonne. Dabei gibt es ganz viele Pflanzen, die kommen mit ihrem Schattendasein wirklich zurecht. Lass uns da mal drüber sprechen. Let's go, Schatten bei dir im Garten. Aber bevor wir da einsteigen, ganz kurz ein bisschen Definition. Keine Sorge, dauert nicht lang. Bei dir im Garten, da unterscheidet man unterschiedliche Schattengrade oder Schattenstufen. Und das richtet sich nach den täglichen Sonnenstunden, die dieser Bereich abbekommt. Volle Sonne bei dir im Garten, das bedeutet mehr als 6 Stunden Sonnenschein pro Tag. Oftmals findest du das auf der Südseite deines Hauses. Halbschatten, der liegt bei nur in Anführungszeichen 3 bis 6 Stunden Sonnenschein pro Tag. Bereiche mit Schatten bekommen 1 bis vielleicht 3 Stunden direktes Licht. Zum Beispiel auf der Nordseite oder unter dichten Blätterdächern, da hast du Schatten. Und dann gibt es auch noch den wirklich tiefen Schatten. Das bedeutet weniger als 1 Stunde Sonnenschein pro Tag. Das hast du schon mal unter Nadelbäumen oder zum Beispiel in so einem Innenhof. Bei dir im Garten aber spielt nicht nur die Lichtmenge eine Rolle, sondern auch die Art des Schattens. Du kannst trockenen Schatten haben, zum Beispiel unter Nadelbäumen. Und das ist, ich würde sagen, eine der schwierigsten Bedingungen für Pflanzen, weil dort Licht und Wasser gleichermaßen fehlen. Hast du aber einen feuchten Schatten dagegen, etwa am Rand eines Teiches, da können schon sehr viel mehr Pflanzen wachsen und kommen damit zurecht. Der lichte Schatten unter Bäumen zum Beispiel, der lässt ja noch ein bisschen Licht durch und damit kommen auch noch viele Pflanzen gut klar. Viele Pflanzen haben sich an eine schattige Situation angepasst und haben tatsächlich verschiedene Strategien entwickelt, um mit wenig Licht klarzukommen. An dieser Stelle fragst du dich vielleicht, Jessica, Pflanzen brauchen Licht zur Photosynthese, oder? Ja, Pflanzen brauchen Licht für die Photosynthese, aber Licht hat für deine Gartenpflanzen auch noch mehrere Funktionen. Ganz klar vorneweg die bekannteste Funktion, Photosynthese. Licht liefert Energie, um aus Wasser und CO2 Zucker herzustellen. Aber Licht macht noch mehr mit deinen Gartenpflanzen. Licht steuert, wie eine Pflanze wächst und sich entwickelt, unabhängig von der Photosynthese. Denk zum Beispiel mal an die Keimung mancher Samen. Die wird durch Licht ausgelöst. Haben ja Lichtkeimer und Dunkelkeimer. Auch die Streckung des Pflanzensprosses, auch die wird durch Licht gebremst. Deswegen werden manche Pflanzen im Dunkeln lang und dünn, werden halt nicht durch das Licht gebremst. Dann haben wir auch noch den Phototropismus, also die Orientierung zur Lichtquelle. Pflanzen wachsen aktiv auf Lichtquellen zu. Vielleicht kennst du das ja auch von deinen Zimmerpflanzen, die sich ja dann in Richtung deines Fensters hinneigen und entwickeln. Weiter, viele Pflanzen blühen nur, wenn die Tageslänge stimmt. Es gibt Kurztagspflanzen, die blühen im Herbst, und es gibt Langtagspflanzen, die blühen mal im Sommer. Licht ist für Pflanzen nicht nur Nahrungsquelle, sondern du kannst sagen, auch eine Informationsquelle. Es sagt den Pflanzen, wie sie wachsen, wann sie blühen und wohin sie sich orientieren sollen. Einige Pflanzen haben ganz besondere Strategien entwickelt, um in Bereichen mit weniger Licht gut klarzukommen. Das kann die Strategie sein, einfach mehr Chlorophyll in den Blättern zu haben. Oder große, dünne Blätter, um mehr Licht einfangen zu können. Und wenn die auch noch dünn sind, dann kann das Licht da auch noch bis in die letzte Zellschicht durchscheinen. Dann gibt es auch noch horizontale Blattstellungen, also dass die Blätter genau in Richtung des Lichtes geneigt sind. Oder die Blätter sind so angeordnet, dass sie sich nicht selber beschatten. Dann gibt es Pflanzen wie zum Beispiel die Frühlingsblatterbse oder den Hasenlattich. Die kommen noch wirklich bei wenig Licht, kommen die gerade noch klar. Andere Pflanzen wachsen ganz langsam und haben somit einen geringeren Energieverbrauch. Das ist eine gute Anpassung an diesen Licht armen Unterbewuchs von Wäldern zum Beispiel. Und wiederum andere Pflanzen, die haben ein gutes Timing. Die nutzen Lichtlücken, wenn du es so sagen willst. Also im Frühjahr zum Beispiel, bevor das Blätterdach über ihnen geschlossen ist. So, und wenn du bei dir im schattigen Garten mit ein paar mehrjährigen Stauden arbeiten möchtest, dann habe ich jetzt hier auch ein paar wunderbare Schattenpflanzen für dich mitgebracht. Legen wir los. Wen habe ich als erstes? Das Pulmonaria, das Lungenkraut. Das wird nicht so groß, ich würde mal sagen 30 cm. Ein perfekter Bodendecker für schattige Gartenecken. Es fühlt sich tatsächlich unter laubabwerfenden Bäumen oder Sträuchern richtig wohl, denn dort hat es im zeitigen Frühjahr genug Licht für seine Blüte. Von März bis April erscheinen die roten, violetten oder blauen Blüten. Und das sind die ersten Frühlingsboten, die du im Garten hast. Ja, und du hast richtig gehört, rot, violett oder blau, denn ganz typisch für das Lungenkraut ist der Farbwechsel von der roten Knospe bis letztlich zur blauen Blüte. Denn während die rosa Blüten noch voller Nektar sind, signalisieren die blauen Blüten, dass sie bereits bestäubt wurden. Und das ist im Grunde genommen eine prima Ampel für die bestäubenden Insekten. Das gefleckte Lungenkraut, das Pulmonaria officinalis, kommt aus der Familie der Raublattgewächse. Und tatsächlich sind alle oberirdischen Teile dieser Pflanze, die sind so ein bisschen behaart. In Europa ist diese Pflanze heimisch, aber nur noch selten in schattigen, krautreichen Laubmischwäldern zu finden. Wen habe ich dann noch? Das Heucherer. Purpurglöckchen. Das gehört zur Familie der Steinbrechgewächse und kommt ursprünglich aus Nordamerika. Hat wunderbare winzige Glöckchenblüten in Weiß, Rosa, in Rot. Aber ich finde schon allein das gelappte Laub macht diese Pflanze zum echten Hingucker. Heucherer gibt es in leuchtenden Farben von Grün über Rot bis Violett. Und manch eine Sorte ist dann auch nochmal gezeichnet. Du kannst dich bei der Blattfarbe gut orientieren, denn je dunkler die Blätter sind, desto sonniger darf der Standort sein. Und umgekehrt alle hellbelaubten Sorten nicht so viel Sonne. Alle Purpurglöckchen mit hellen Blättern bitte eher schattig setzen. Also kann man sagen, es ist jetzt nicht die Schattenpflanze, aber Heucherer ist super pflegeleicht. Frosthart, hat dieses tolle Laub, sieht immer picobello aus, ist gut für Beete, Steingärten, schattige Rabatten, aber auch richtig schön bei dir auf der Terrasse. Wenn du einen modernen Stil hast bei dir auf dem Balkon oder auch auf der Terrasse, dann bepflanze deine Töpfe monochrom nur mit Heucherer und am besten dann mit einer von diesen roten Sorten. Es sieht sehr stylisch aus. So, und wenn wir über Schatten reden, dann darf natürlich einer nicht fehlen. Hosta, die Funkien. Die gehören zur Familie der Spargelgewächse und sind für ihre wirklich beeindruckende Vielfalt bekannt. Das sind ausdauernde, krautige Pflanzen, machen mit der Zeit dichte Horste und können je nach Sorte schon mal bis zu einem Meter groß werden. Typisch für die Funkien sind die großen, herzförmigen Blätter in unterschiedlichen Grüntönen. Und auch die gibt es als panaschierte Sorte mit gelben oder weißen Rändern oder Blattstrukturen. Im Garten wunderschön für schattige Bereiche, aber auch bei dir im Blumentopf wunderbar, winterhart, solange sie nicht in der prallen Sonne steht. Heimat von den Funkien ist Ostasien und es gibt bis heute wirklich sehr, sehr viele Sorten von dieser Pflanze. Das liegt daran, dass sie schon mal eine natürliche Vielfalt hat. Schon in der Natur sind die Hosta nicht streng einheitlich. Es werden immer wieder neue Formen gefunden. Zudem ist diese Pflanze wohl einfach zu kreuzen und sie neigt zu spontanen Veränderungen, sogenannten Spots. Über Spots hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge gesprochen. Spots, das sind Triebe, die eine andere Blattmusterung haben als die Mutterpflanze. Und die können dann eigenständig kultiviert werden und am Ende hat man dann eine ganz neue Hosta-Sorte. Zudem haben die Funkien wohl eine richtig große Fangemeinde. Es gibt immer wieder neue Hostas mit schönen Blattfarben, Blattgrößen, Blattformen. Eine Pflanze mit großer Vielfalt. Weitere Schattenpflanzen? Ganz klar, die Farne sind ganz klassische Schattenpflanzen. Mögen gerne ein bisschen feuchteren Standort. Oder wie wäre es mit der Schaumblüte, Tiarella? Das ist ein Bodendecker mit ganz hübschen, zarten Blüten. Daher auch der Name, Schaumblüte. Wer ist auch noch schattenverträglich? Die Elfenblume, Epimedium. Gibt es ganz viele unterschiedliche Sorten davon, übernehmen aber schon mal gerne den Standort. Ebenso robust, Efeu, das Hedera Helix, das wächst ja im Grunde genommen fast überall. Dann hätten wir dann noch das Immergrün, das Vinca minor, das blüht sogar im Schatten. Eine weitere Pflanze, die ich so ein bisschen als Retro empfinde, das Dickmännchen, Pachysandra terminalis, perfekt für dichte, schattige Teppiche. Aber auch andere blühende Schattenpflanzen gibt es. Die Astilben, die Prachtspiren, die brauchen ein bisschen Feuchtigkeit, schenken dir aber im Garten wirklich wunderschönen Blütenzauber. Sehr schön im Frühjahr, die Centra spectabilis, das drehende Herz, sehr dekorativ, aber Achtung, das zieht nach der Blüte wieder ein. Wer darf in dieser Liste nicht fehlen? Helleborus niger, die Christrose, die blüht im Winter, im frühen Frühjahr. Gibt natürlich auch Sträucher für den Schatten. Es gibt bei der Hortensie, bei der Hydrangea, da gibt es auch einige Sorten, besonders die Waldhortensie, Hydrangea arborescens, die kommt mit Schatten gut klar. Nicht zu verwechseln mit der Sorte Hydrangea arborescens Annabelle. Und natürlich gibt es auch eine Vielzahl an Gehölzen, die mit Schatten klarkommen. Ich habe mir mal meinen Baumschulkatalog geholt. Du weißt, du hast meinen Podcast, ich liebe Baumschulkataloge. Und gerade die, die ich habe, die sind richtig dick. Da ist vorne das komplette Pflanzensortiment drin, unterteilt in Gehölze, Stauden, Formgehölze, manchmal noch Exoten, Rosen, Rhododendron, auch nochmal separat. Was ich an diesen Katalogen so schätze, ist, am Ende gibt es Planungshilfen für Gehölze. Diese Planungshilfen, super kompakte Listen, immer unter einem Stichwort aufgelistet, die Pflanzen, die das können oder halt nicht können, oder die Größen oder die Blütezeiten. Dann hast du immer gleich die komplette Sortimentsübersicht, welche Pflanzen zum Beispiel wie groß werden oder welche Pflanzen immergrün sind. Hier geht es zum Beispiel erstmal über die äußeren Merkmale. Größengruppen, bizarre Wuchsformen, säulenförmige Kronen, aber auch schirmartige Kronen. Und dann gibt es hier 4 Listen allein über die Blüten. Auffällig blühende Bäume und Sträucher. Eine weitere Liste über duftende und aromatische Gehölze. Dann gibt es einen kompletten Blütezeitkalender, 4 Jahreszeitengehölze. Weiter, dann gibt es hier Listen über Früchte, über die Belaubung, Wurzeln und dann nochmal Planungshilfen über die Eigenschaften und Ansprüche von Pflanzen. Also Klimafaktoren. Welche Gehölze sind lichthungrig? Welche Gehölze, und da gucken wir gleich ein, sind schattenverträglich? Windfeste Gehölze. Aber auch die Bodenfaktoren, auch dazu gibt es Informationen. Also nasser Boden, Gehölze für sauren Boden, für leichten Boden, für schweren Boden, industriefeste Gehölze. Letztlich dann auch, welche Gehölze sind heimisch, freiwachsende heimische Hecken, habe ich hier 2 große Listen, Vogelnährgehölze, Gehölze zur Hangbefestigung, stickstoffsammelnde Gehölze, pumpende Gehölzarten und dann auch noch weiter bis hin zur Empfehlung der Baumschule, zum Beispiel, wie schwer sind Pflanzen. Auch das ist manchmal ganz wichtig zu wissen. Stichwort Dachbegrünung. Könnte ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge zu machen. So, und jetzt blättern wir mal weiter zu den schattenverträglichen Gehölzen. So, gefunden. Über der Liste ist noch ein Hinweistext. Und da steht sinngemäß drin, dass die wenigsten Gehölze wirklich schattenliebend sind. Viele Arten ertragen im Jugendzustand Halbschatten oder vielleicht sogar auch Vollschatten. Aber je älter sie werden, desto mehr Licht brauchen diese Pflanzen einfach. Zum Beispiel die Buchenbäume. Die können in ihrer Jugend Schattendruck ertragen. Weiter heißt es hier im Text, unter richtigen, tief reichenden Ästen von Großbäumen oder von schleppenartig wachsenden Sträuchern. Da steht hier, ist eine dauerhafte Unterpflanzung auch mit bekannt schattenertragenden Gehölzen nicht möglich. Das heißt, auch wenn in dieser Liste hier unterschieden wird zwischen Halbschatten und Vollschatten, bedeutet Vollschatten jetzt nicht da wirklich in die letzte, hinterste dunkle Ecke. Also mit diesem Vollschatten ist, hier steht, keineswegs ein dunkler Schatten wie in einem Fichtenforst gemeint, sondern ein weitestgehend abgeschirmter Bereich mit wandernden Lichtflecken im Tagesverlauf. Welche Bäume kommen denn jetzt mit Schatten zurecht? Acer pennsylvanicum. Das ist der Streifenahorn und der kommt aus Nordamerika. Das ist ein Kleinbaum, 5 bis 7 Meter hoch und mindestens genauso breit. Der hat wie alle Ahorner diese flügelförmigen Nüsschen, Blätter ungefähr handgroß, einer leuchtend gelben Herbstfärbung im September bis Oktober. Und warum heißt dieser Baum Streifenahorn? Weil seine Rinde zarte, weiße Streifen hat. Ja, Acer pennsylvanicum, das ist so ein typischer, kann man sagen, Unterstandsbaum. Kannst du dir darunter etwas vorstellen? Also in den nordamerikanischen Wäldern, da steht er halt im Unterbewuchs. Und der ist richtig gut schattenverträglich. Der zweite Baum auf unserer Liste, Fagus sylvatica, unsere Rotbuche. Die kommt aus Mitteleuropa und ist ein wirklich großer Baum. Schafft mindestens, würde ich sagen, 25 bis 30 Meter, vielleicht auch schon mal 40 Meter kann die hoch werden. Auch schon mal 10, 15 Meter in die Breite. Also wenn du einen kleinen Garten hast, dann ist die Rotbuche ein bisschen zu groß. So, und wenn wir schon den Baumschulkatalog vor uns haben, von der Fagus sylvatica, gibt es ganz viele Sorten. Da wäre zum Beispiel die Sorte Asplenifolia, die heißt farnblättrige Buche. Und ihre Blätter, die sind grün und tief eingeschnitten oder gelappt. Sieht ein bisschen aus wie bei so einem Farn. Oder die Blutbuche, die hat den Namenszusatz Atropunicea. Es gibt auch eine Säulenbuche und da weiß ich immer nicht, wie man das korrekt ausspricht. Davik, also D-A-W-Y-C-K. Wenn du weißt, wie man das ganz korrekt ausspricht, lass es mich doch bitte wissen. Von dieser Säulenbuche gibt es eine weitere Sorte, die einen goldgelben Blattaustrieb hat. Die heißt dann Davix Gold. Oder eine dunkle mit purpurfarbenen Blättern. Das ist dann Davix Purple. Wir haben auch noch die geschlitztblättrige Buche. Die hat den Zusatz Laciniata. Und natürlich auch die Hängeform. Hatten wir gerade eine Extra-Folge zu. Bäume mit überhängender Krone. Die haben im Namen die Sorte Pendula oder Tristis. Die Pendelform gibt es dann auch noch mit dunkelrotbraunen Blättern. Das ist dann Purple Fountain. Die letzte Sorte in dieser Liste, Svat Margret, intensiv schwarz-rote Blätter. So, und bei Standortansprüchen steht hier, Sonne bis Schatten, kann lange im Schatten anderer Bäume auf eine Lichtlücke warten. Als älterer Baum empfindlich gegen plötzliches Freistellen, Klammer auf, Rindenbrand, Klammer zu. Hitzeempfindlich, durchschnittlich frosthart, etwas Spätfrost gefährdet, meidet Boden- und Lufttrockenheit und windfest. Weiter im Katalog, Ilex aquifolium, gewöhnliche Hülse oder du kennst die auch unter dem Namen Stechpalme. Der schafft vielleicht 10 Meter in der Höhe, 4 Meter in der Breite. Und das Interessante an dieser Pflanze, das sind seine Blätter. Die sind nämlich immergrün, so oval, schmal eilförmig, in einem ganz dunklen Grün und die glänzen. Ab September dann erbsengroße, orange-rote Früchte. Sieht richtig schön aus. Bei den Früchten aber, Obacht, die sind nämlich giftig. Ilex aquifolium kann richtig alt werden, schon mal gut und gerne 300 Jahre. Wenn er so alt geworden ist, dann hat er auch einen Stammdurchmesser von bis zu einem halben Meter. Die Früchte von unserer heimischen Stechpalme sind ein ganz wichtiges Winterfutter und die bleiben häufig noch bis ins nächste Frühjahr haften die an. Unsere heimische Stechpalme, ein echter Schattenbaum, wenn man das so sagen darf. Der gedeiht auch unter anderen Bäumen. Der nächste ertragende Kandidat auf unserer Liste, Ostrea carpinifolia, die Hopfenbuche. Die kommt aus Südeuropa, Westasien, schafft gut 10 bis 15 Meter in die Höhe, 8 bis 12 Meter in die Breite, hat grün-gelbe Kätzchen, Ende März bis Mai, ist sehr hitzeverträglich und ich denke, das ist ein Baum, der hat die Klimaartenmatrix 1.1, der wird uns in Zukunft mehr, ja nicht über den Weg laufen, das können Bäume nicht, aber gerade im Stadtbild werden wir den sehr wahrscheinlich in Zukunft öfters sehen. Weitere Bäume für deine Liste? Die Weißtanne, Abies alba, auch die kommt mit Schatten zurecht. Oder, wen finde ich richtig gut, ist wirklich schattenverträglich, vielseitig bei dir im Garten einsetzbar, Taxus barcata, die Eibe. Ist heimisch, immergrün, Obacht, auch der ist giftig. Carpinus betulus, die Hainbuche, auch die verträgt Schatten, ebenso wie der Spitzahorn Acer platanoides. Es gibt aber nicht nur Pflanzen, die mit Schatten zurechtkommen, sondern es gibt auch Pflanzen, die selber Schatten produzieren. Du hast dich sicher schon mal gefragt, warum in fast jedem bayerischen Biergarten Kastanienbäume stehen. Wir machen jetzt mal wieder einen Sprung. Keine Podcast-Folge ohne einen guten Sprung in der Zeit. Wir springen zurück 200 Jahre in die Vergangenheit, in die faszinierende Geschichte der bayerischen Biergärten, die in München beginnt. Damals wurde untergäriges Bier nur in den kalten Monaten gebraut, weil die Gärung Temperaturen zwischen, ich glaube, 4 und 8 Grad erfordert. Und anschließend wurde das Bier in tiefen Kellern gelagert. Und dabei stießen die Bierbrauer auf ein Problem: den hohen Münchner Grundwasserspiegel. Die Keller waren flacher als gewünscht, weshalb man die geringe Tiefe durch Sonnenschutz von oben ausgleichen musste. Kies und Kastanienbäume beschatteten die Kellerdecken und halfen so, die darunterliegenden Holzfässer kühl zu halten. Zusätzlich zur Kühlung mit Eisblöcken, die im Winter aus zugefrorenen Seen und Flüssen gesägt wurden. Ja, und warum ausgerechnet die Kastanie? Die Rosskastanie, die brachte gleich mehrere entscheidende Vorteile mit. Sie wächst schnell, spendet durch ihre großen, breiten Blätter im Sommer besonders viel Schatten und sie wurzelt ausgesprochen flach. Damit blieben die Gewölbekeller vom Wurzelwerk unberührt und der Boden über den Kellern wurde optimal vor Sonneneinstrahlung geschützt. Und dann lag es auch nahe, das Bier direkt dort auszuschenken, wo es gelagert wurde. Die Brauer stellten Bänke unter die Kastanienbäume und begannen, neben Bier, auch Speisen anzubieten. Damit brachten sie etablierte Gastwirte gegen sich auf, die um ihre Kundschaft fürchteten und sich beim König beschwerten. Ja, König Maximilian I., der reagierte am 4. Januar 1812 mit einem Erlass. Die Bierkeller rund um München dürften weiterhin Bier ausschenken, jedoch keine Speisen außer Brot servieren. Wer sein Bier im Schatten der Kastanien genießen wollte, musste seine Brotzeit also selbst mitbringen. Und genauso entstand die bis heute lebendige Tradition des Biergartens. Ja, die Kastanie, die steht nicht zufällig im Biergarten. Sie war ursprünglich ein ganz praktisches Kühlelement, wurde so nebenbei zur Seele eines der, ich würde mal sagen, beliebtesten Orte in Bayern. Ja, soweit die Bäume, die laut Baumschulkatalog auch noch mit Schatten klarkommen. Und der kleine Abstecher in den Biergarten. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde zum Thema Schatten noch eine weitere Podcast-Folge einsprechen, nämlich zum Thema Schatten und Farbe. Farben, die verändern sich nämlich je nachdem, wie viel Licht sie zur Verfügung haben. Und du kennst ja meinen Podcast, du weißt, Weißes leuchtet vor einem dunklen Hintergrund. Und warum das so ist, das haben wir eigentlich in diesem Podcast noch gar nicht so wirklich besprochen. Und ich denke, da mache ich eine eigene Folge zu. An dieser Stelle kommt von dir der Einwand: Jessica, bitte stopp, noch nicht abmoderieren. Du hast ganz am Anfang von dieser Podcast-Folge vom trockenen Schatten geredet. Wie kann ich denn mit so einer Situation bei mir im Garten arbeiten? Nun, dann sage ich sehr gerne: trockener Schatten, und wir legen noch eins oben drauf, nährstoffarm. Schwieriger Standort bei dir im Garten. Ich habe dir zwei Pflanzen mitgebracht, die mit dieser Situation klarkommen. Eine der wenigen Pflanzen, die mit diesem Extremstandort trocken, nährstoffarm und Schatten klarkommen, das ist der Efeu. Efeu hat große gelappte Blätter und das ist im Schatten richtig gut, weil er schafft es halt wirklich noch viel Licht einzufangen. Zudem ist seine Blattoberfläche mit einer Wachsschicht überzogen und das reduziert die Verdunstung. Sein Wurzelwerk, das ist weitreichend. So schafft es Efeu auch in scheinbar noch ganz ausgetrockneten Böden, letzte Wasserreserven sich zu erschließen. Zudem, Efeu ist immergrün, das heißt, er kann seinen Stoffwechsel das ganze Jahr über betreiben und sehr sparsam mit Ressourcen umgehen. Und wenn bei dir im Garten das heimische Efeu überhand zu nehmen droht, dann greif gerne zur Gartenschere. Diese Pflanze ist total schnittverträglich, aber Obacht! Trag mal lieber besser Gartenhandschuhe, weil der Pflanzensaft vom Efeu, der ist giftig und der kann bei Berührung unangenehme Hautreizungen hervorrufen. So, dann habe ich noch eine zweite Pflanze für dich, die Waldsteinie. Die stammt ursprünglich aus den Bergwäldern Osteuropa, Sibirien. Standorte, die von Natur aus schattig, trocken, nährstoffarm sind. Und das erklärt ihre Genügsamkeit. Die hat immergrüne, lederartige Blätter, ist ganz kompakt gebaut und verliert dadurch kaum Wasser durch Verdunstung. Anders als viele andere Schattenpflanzen, die gerne ein bisschen feuchter stehen, hat die Waldsteinie ein flaches, aber wirklich dicht verzweigtes Wurzelsystem entwickelt. Und meine Mama würde jetzt sagen, die wächst sogar über Beton. Und ich behaupte, die Waldsteinie ist eine der wenigen Pflanzen, die das tatsächlich kann. Diese Pflanze macht Ausläufer und erschließt sich wirklich zuverlässig Boden und Raum. Ihre gelben Blüten, die erscheinen ganz früh im Jahr, also bevor das Blätterdach über ihr sich schließt. Dabei wird sie nicht besonders hoch, ich würde mal sagen 10, 15 cm vielleicht, weil diese Pflanze, die investiert nicht in Höhe oder in üppige Blütenpracht das ganze Jahr, sondern in Ausdauer. Und das ist genau die richtige Strategie für so einen anspruchsvollen Gartenstandort, der trocken, nährstoffarm und auch noch schattig ist. Damit kommt die Waldsteinie gut zurecht. Nutzt also die vorhandenen, wenn auch minimalen Ressourcen richtig effektiv. Daher hoffe ich, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich raus in den Garten zu gehen. Ich wünsche dir und deinen schattigen Gartenecken alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.